die Identität des mit Abraham sprechenden Mannes. 1. Mose 18,1 dient gewissermaßen als eine einleitende Überschrift für die folgende Handlung, so dass die Ankunft der drei Besucher in 1. Mose 18,2 irgendwie mit dem Erscheinen Jahwes zu tun haben muss. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah. Und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. Die Vermutung liegt nahe, dass einer der drei Männer Jahweh war, welcher Abraham gegenüber das Wort führte. Hierfür spricht der schnelle Wechsel des Begriffs ihnen in 1. Mose 18,8 zur direkten Ansprache Jahwes als Einzelperson in 1. Mose 18,9. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass alle drei Männer Sodom betrachteten, als sie von Abraham zum Abschied begleitet wurden. Aber gemäß 1. Mose 18,22 und 1. Mose 19,1 nur zwei von ihnen das von Jahweh angekündigte Vorhaben durchführten und hinabstiegen, um die Stadt näher zu beurteilen. Siehe hierzu 1. Mose 18,21. Dieser Vers erinnert an die eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit Jahwes in 1. Mose 11,5, als er aus dem Himmel hinabkommen musste, um sich die Stadt Babylon und ihren Turm genauer anzuschauen, was ebenfalls zeigt, dass es sich bei dem Jahwe in 1. Mose 18 nicht um den allwissenden Gottvater handeln kann. 1. Mose 18,22. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. 1. Mose 19,1. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Der dritte der Männer, Jahwe Jesus, der Sohn Gottes, blieb gemäß 1. Mose 18,22 bei Abraham und führte das Gespräch mit ihm fort. In einer Anmerkung der Elberfelder Übersetzung zu Vers 22 heißt es, dass die alten Abschreiber hier anmerken, dass sie den Text geändert haben. Der ursprüngliche Text lautete: Der Herr aber blieb noch vor Abraham stehen. Jahwe, der mit Abraham über das Schicksal Sodoms verhandelnde Richter der ganzen Welt, ist gemäß folgender Bibelstellen Jesus. 1. Mose 18,25. Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? 2. Timotheus 4,1. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. 2. Timotheus 4,8. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Johannes 8,58. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Der springende Punkt ist, dass die nach Sodom gehenden beiden Männer plötzlich Beauftragte, Engel genannt werden, was bedeutet, dass sie die wie Menschen aussehenden Engel des bei Abraham bleibenden Jahwe-Sohns waren. Dies wird in 1. Mose 19,13 bestätigt. Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Diese Gerichtsvollmacht und der Umstand, dass sie die Frevler Sodoms mit Verblendung schlugen, zeigen, dass es sich bei den beiden Engeln Jahwes nicht um gewöhnliche Beauftragte handelte, zumal ihr Tun, gemäß 1. Mose 19,14, als das Handeln Jahwes gilt. Und obwohl der Jahweh genannte Beauftragte Jahwes der Verderber Sodoms war, werden in 1. Mose 19,24 zwei verschiedene Jahweh genannt, die am Gericht über diese Stadt beteiligt waren, was nur durch die Trinität Gottes begriffen werden kann. Gemeint sind nämlich der mit Abraham sprechende Jahwes Sohn auf der Erde und der Jahwe Vater im Himmel. 1. Mose 19, 24. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra, vom Herrn vom Himmel herab. Die Identität der beiden anderen Engel. Die beiden Boten des Gottsohnes sind die, angesichts des als Herr der ganzen Erde bezeichneten Leuchters stehenden Ölbäume aus Sacharja 4 und die zwei Endzeitzeugen Jesu, die in Offenbarung 11,4 ebenfalls als Ölbäume charakterisiert werden, dort aber auch Leuchter sind, Moses und Elia. Gemäß Matthäus 17 und Lukas 9 standen diese beiden Propheten Jahwe Jesus erneut als herrliche Engel in Menschengestalt angesichts seiner göttlichen Lichtherrlichkeit. Es ist anzunehmen, dass sie auch die beiden Engel in Johannes 20,12 waren. Sacharja 4,11. Und ich antwortete und sagte zu ihm: Was sind diese zwei Ölbäume zur Rechten des Leuchters und zu seiner Linken? Sacharja 4,14. Da sprach er: Das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Offenbarung 11,4. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Matthäus 17, 2 und 3. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Lukas 9, 30 und 31. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Bei dem Jahwe in 1. Mose 18 und 19 geht es demnach um den Ölgesalbten des Gottvaters. Der Jahwe in diesen beiden Kapiteln ist der geliebte Sohn des himmlischen Vaters, Jesus Christus, was die Trinität Gottes bestätigt. Denn nur Gott trägt den Namen Jahwe. Jesus ist der Jahwe Elohim, der Herr Gott und Freund Abrahams. Jesus ist das Herrlichkeitszentrum seiner beiden bei ihm stehenden Engel. Mose und Elia standnehmen beim Gottsohn wird auch in 2. Mose 19,20 und 1. Könige 19,8 und 13 bezeugt. Man beachte die Übereinstimmung ihrer 40 Tage und Nächte. Jesus ist der dritte Mann, dessen Identität Abraham sofort erkannte und deshalb diesen Gnädigen mit »Mein Herr« ansprach. Jesus ist der vor Anbeginn der Zeit existierende Gott, welchen Abraham gemäß Johannes 8, 56 bis 59 gesehen hat. Der Vater all derer, die an den Gottsohn glauben, gewahrte Jesus nicht nur in 1. Mose 18, sondern auch in 1. Mose 14, 18 bis 20 und vermutlich bei vielen anderen Gelegenheiten. Johannes 8, 56 bis 59. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Isaaks Schlachtung. Da der Wille des Menschen, etwas zu tun, biblisch bereits als eine ausgeführte Tat zählt, kann man von Isaaks Opferung sprechen, obwohl Abrahams Sohn in letzter Minute davor verschont blieb, getötet zu werden. Hebräer 11,17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar. 1. Mose 22, 10 bis 12. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Weil Abrahams Opfer dem Engel Jahwes galt, ist letzterer der Gottsohn. Am Verhalten Abrahams erkannte der in 1. Mose 22, 11 und 12 sprechende Beauftragte Jahwes, dass er ihm Isaak nicht vorenthielt. Hieraus lässt sich schließen, dass dieser Engel nicht in das Herz Abrahams blicken konnte, sondern erst im letzten Moment die Wahrhaftigkeit seiner Opferbereitschaft begriff, nämlich dann, als Abraham das Messer an Isaaks Kehle setzte. Der Engel Jahwes war offensichtlich in seiner Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt. Merkwürdig ist, dass er das bittere Opfer Abrahams in Vers 12 auf sich selbst bezog, obwohl es gemäß 1. Mose 22, 1 und 2 Elohim gewesen war, der die Schlachtung Isaaks an einem ganz bestimmten Ort der Anbetung verlangt hatte. Abrahams Sohn sollte Gott auf dem später als Jerusalemer Tempelberg bezeichneten Hügel Moria dargebracht werden. 1. Mose 22, 1 und 2. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm: Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Die Lösung dieses vermeintlichen Widerspruchs ist, dass der Engel Jahwes, der das Opfer verlangende, Gott Abrahams ist. Denn niemand wird ernsthaft behaupten wollen, Abraham sei bereit gewesen, Isaak irgendeinem erschaffenen Engel darzubringen, der nicht mit Gott in der Trinität wesenseins ist. Weil Abraham dazu bereit war, seinen Sohn dem Engel Jahwes zu opfern, ist letzterer logischerweise derjenige, der das Opfer gefordert hatte. Das heißt, er ist Gott. Allein Jahwe stand ein Opfer zu. Alles andere wäre Götzendienst gewesen. Dass es sich bei diesem Engel des Jahwe-Vaters um den Jahwe-Sohn, also um Jesus Christus, handelt, bestätigt 1. Mose 22, 15 bis 18. Denn er bezeichnet sich hier als Jahwe, spricht das Wort des Gottvaters, das auch sein eigenes ist, und schwört bei sich selbst. So etwas tut allein Gott, denn es gibt niemanden, der größer ist als Jahwe selbst, so dass er bei sich und seinem eigenen Namen schwören muss. 1. Mose 22, 15 bis 18. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dass der, die Darbringung verlangende Gott Jahwe ist, geht aus 1. Mose 22, 8 in Kombination mit Vers 14 hervor, denn Abraham nannte die Opferstätte Jahwe, er sieht, und es war Gott, der das Schaf zum Brandopfer erwählte. 1. Mose 22, 8. Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. 1. Mose 22, 14. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Die Elberfelder Übersetzung merkt zu Vers 14 Folgendes an: Auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Septuaginta. Auf dem Berg, der Herr lässt sich sehen. Hiermit wird prophetisch angedeutet, dass es der einzige Sohn Jahwes, Jesus Christus, ist, der sich auf diesem Berg sehen lässt und von dort aus das Holz seines eigenen Todes nach Golgatha trägt. Jesus ist das ersehene und gesehene Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt. Er ist der Sohn des in Abraham dargestellten Vaters der Höhe. In ihm ließ sich der Herr in Jerusalem sehen. Jesus Jahwe, der Gott Abrahams, wurde auf Moria, Bitterkeit Jahs, wahrgenommen. Wer den zu fürchtenden Gott sehen will, der muss seine Augen erheben und nach Golgatha blicken. Jesus ist der erkennbare, erlebbare und selbstsehende Gott des Sichtbaren. Der Gott Vater führte den Gott Sohn durch den Gott Geist bis ans Fluchholz der persönlichen Bitterkeit. Als Engel Jahwes nahm der Sohn im Geschehen Morias seinen eigenen Weg prophetisch wahr. Symbolisch dargestellt sah er, wohin ihn sein himmlischer Vater führen würde. Gemäß 1. Mose 22, 5 durfte Jesus aber auf ihre gemeinsame Rückkehr vertrauen, was seine Auferstehung impliziert. Siehe hierzu auch der Golgatha-Bezug bei Isaak. Das biblische Gleichnis vom geopferten Lachen Gottes in der Rubrik Gleichnisse. Der Exodus Israels aus Ägypten. Jahwe Jesus, der Engel Jahwes und seine Wolkensäule. Dass der Engel Jahwes den Namen Jahwe trägt, geht aus den Kapiteln 13 und 14 des zweiten Buchs Mose hervor. Gemäß 2. Mose 13, 21 und 22 war es Jahwe, der Israel in einer Feuer- und Wolkensäule anführte. Der Herr aber zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Als die ägyptische Armee dem Volk Gottes hinterherhetzte, entschied sich Jahwe, die ihn umgebende Säule zu verlassen und sich zwischen die feindlichen Truppen und Israel zu stellen. Daraufhin bewegte sich seine Wolkensäule ebenfalls nach hinten. 2. Mose 14, 19 und 20. Und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. In 2. Mose 14, 19 heißt es, dass der vor Israel herziehende Engel Gottes hinter das Volk trat. Weil Jahwe in der Säule vorangegangen war, ist es zwingend logisch, dass er der sich nach hinten begebende Beauftragte Gottes war. Wie 2. Mose 14, 24 zeigt, hatte ihn die Feuer- und Wolkensäule dort erreicht. Sie besaß offenbar eine individuelle Freiheit, denn er befand sich nun wieder in ihrer Mitte und stritt von ihr aus gegen Ägypten. Johannes Pflaum schreibt in seinem Artikel »Jesus ist der Jahwe des Alten Testaments« hierzu Folgendes. Nach Jesaja 52, 12 und Jesaja 58, 8 ist es aber Jahwe selbst, welcher die Vor- und Nachhut Israels bildete. Gibt es eine andere Erklärung dafür, als dass der Engel des Herrn Jahwe selbst ist? Jesaja 52, 12. Denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen, denn der Herr zieht vor euch her, und eure Nachhut ist der Gott Israels. Jesaja 58, 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. In 2. Mose 14, 24 wird der Engel Gottes erneut als Jahwe bezeichnet. Und es geschah, in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Da der Gottvater kein Engel ist, muss es sich bei dem hier Jahwe genannten Beauftragten des Jahwe-Vaters um den Gottsohn handeln. Denn ein Geschöpf darf den Namen Gottes nicht tragen. Jahwe Geist, der Wind Jahwes, ist der Geist des Tages. Die vorliegende Trinität wird dadurch bestätigt, dass in 2. Mose 14, 21 und 2. Mose 15, 8 und 10 der Gottgeist Jahwes, Geist und Wind sind im Hebräischen dasselbe Wort, erwähnt wird. Denn er kam aus den Nasenlöchern Gottes heraus. Das heißt aus seinem Inneren, also aus ihm selbst, und teilte das Rote Meer in zwei Hälften. In 2. Mose 15, 8 geht es nicht um den Hauch des Zorns, Jahwes, sondern um den aus seiner Nase entströmenden Geist des Tages, also um seinen eigenen Geistwind. 2. Mose 14, 21. Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land und das Wasser teilte sich. 2. Mose 15, 8 und 10. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm, die Fluten erstarrten mitten im Meer. Du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer. Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Das Blut des Lammes ist das Blut des gerechten Gottes. Der Sohn Gottes ist als Jahwe und Beauftragter Jahwes der Retter und Erwerber seines Volkes. Er trug es auf Adlerflügeln aus dem Land der Knechtschaft heraus. In der dementsprechenden typologischen Vollerfüllung erkaufte der Gott Vater durch das Blut Jesu die Gemeinde. Genau genommen wird in Apostelgeschichte 20,28 ausgesagt, dass Gott, unser Heiland Gott, Jesus Christus, seine Gemeinde mit seinem eigenen Blut erwarb. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Schlachter 2000, Zürcher Bibel und Luther-Übersetzung bezeugen übereinstimmend, dass der Zusatz seines eigenen Sohnes am Ende des Verses nicht dem griechischen Grundtext entspricht. Die Elberfelder-Übersetzung bestätigt diesen Umstand indirekt in einer Fußnote zu Apostelgeschichte 20,28. Benedikt Peters weist auf kai.org.de nach, dass die Ergänzung Sohnes in der Neuen Weltübersetzung der Wachtturmgesellschaft unwissenschaftlich an den Haaren herbeigezogen ist und nicht vom Apostel Lukas stammen kann. Weil Jesus Gott ist, floss auf Golgatha das Blut des gerechten Gottes. Israels Lobpreis der Größe und befreienden Tatkraft Jahwes am kurz zuvor erstarrten Schilfmeer ist ein auf Offenbarung 15,2-4 hinweisendes prophetisches Bild, denn die Geretteten der Endzeit huldigen am gläsernen Meer dem Lamm Gottes und seinem Vater. Deshalb handelt es sich bei dem im Lied des Mose besungenen Jahwe um Jesus Christus. Siehe hierzu auch Offenbarung 5, 9 und 12 und Offenbarung 14, 3, denn die 144.000 sind die Vollerfüllung des alttestamentlichen Volkes Israel. Offenbarung 15, 2 bis 4. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, und sagen, »Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind.« Als Gott erlöst und reinigt Jesus die Gemeinde für sich selbst. Als Gott nimmt er sie als heilig und herrlich zu sich. Die Gläubigen leben in Jesus Christus für ihren Gott. Denn gemäß 2. Korinther 5, 14 und 15 existieren sie nicht mehr für sich selbst, sondern für Jesus, so dass der Sohn niemand anderes sein kann als Gott. Unser Gott, Jahwe Jesus, führt uns aus dem Totenreich Ägypten heraus und leitet uns zur bleibenden Regentschaft seines neuen Himmels, denn er ist der aus dem Staub des Todes erstandene Erlöser. 2. Korinther 5, 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Hiob 19, 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Musik. Israels 40 Jahre in der Wüste. Die Geistwolke und der Sohn als das leitende Engelangesicht Gottes. Als Beauftragter, Engel und wesenhaftes Angesicht Jahwes begleitete Jesus Israel während der 40-jährigen Zeit in der Ödnis. Wie bereits erläutert, war er der Schöpfergott und Gesetzgeber Israels, dem es gemäß 2. Mose 23, 21 möglich war, die Sünden seines Volkes zu vergeben oder sie einzubehalten, was ihn als Gott bestätigt. Auch die vielen Wunder Jesu erweisen seine Göttlichkeit, denn auch wenn er die Fähigkeit dazu im Heiligen Geist von Gott erhielt, verzichtete er als inkarnierter Mensch bewusst auf seine göttlichen Attribute und Möglichkeiten. 2. Mose 23, 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. 2. Mose 33, 14. Er antwortete: Mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. 2. Mose 32, 34. Und nun gehe hin, führe das Volk an den Ort, den ich dir genannt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir hergehen. Am Tag meiner Heimsuchung, da werde ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Jahwe Jesus befand sich in einer Wolke, die seine Herrlichkeit verdeckte. Diese Wolke war der Heilige Geist des Vaters, in welchem Gott wahrgenommen werden konnte. Zusammen mit dem Sohn diente sie als das Doppelangesicht des Vaters und als sein Beauftragter, Engel. 4. Mose 14, 14. Und man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen: Sie haben gehört, dass du, Herr, in der Mitte dieses Volkes bist, dass du, Herr, Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke über ihnen steht und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht. Innerhalb dieser sich nicht zu widersetzenden Geistwolke, also im Gottgeist, wohnte der wesenhafte Name des Gottvaters, Jesus in Person. Wenn Menschen sündigen, kehrt sich der Heilige Geist von ihnen ab. 2. Mose 23, 21. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Mittels des ihn umgebenden Beiseiterufers, also des Heiligen Geistes, leitete Jesus das Volk, was eine neutestamentliche Entsprechung in Römer 8,14 findet. Nehemia 9,12: Und in einer Wolkensäule hast du sie bei Tag geleitet und in einer Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Römer 8,14: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Als Jahwe sprach der Sohn aus der Mitte der Geistwolke zu Israel. Er war im Heiligen Geist anwesend. 5. Mose 5,22: Diese Worte redete der Herr auf dem Berg zu eurer ganzen Versammlung mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und dem Dunkel mit gewaltiger Stimme und fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir.